Zuerst mal schön, dass ihr gekommen seid, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Manchmal wäre es ja Sonntagmorgen schön, auch mal so mal in Ruhe im Bett liegen zu bleiben. Aber ich denke, wenn man dann hier ist, dann merke ich immer, ach, es war gut aufzustehen und da zu sein. Zuerst mal herzlichen Dank auch an alle, die heute diesen Gottesdienst möglich machen, also alle, die hier offensichtlich und im Verborgenen wirken und mitwirken. Ganz vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für Vorbereitungen und heute Morgen genommen habt und das hier mit möglich macht. So, zu Beginn der Predigt möchte ich euch eine Frage stellen, eigentlich zwei. Wie viele Stunden wache Lebenszeit habt ihr in der Regel pro Woche? Wie viele Stunden wache Lebenszeit? Also Wochenzeit minus Schlaf. Überschlagt das doch mal kurz im Kopf und wer will, der kann es einfach mal rausrufen, auf wie viele Stunden Wachezeit er oder sie denn meint, so eine Woche kommt. So, rechnen in den Köpfen. Ja. 130, okay. Wer bietet mehr oder weniger? Weniger. Also, ganz richtig. Also, erste Zahl, das ist, wenn man ungefähr so plus minus 6 Stunden am Tag schläft. Dann kommt man etwa auf 130 Stunden wache Zeit. Wenn man länger schläft, zum Beispiel so 10 Stunden am Tag, dann kommt man auf etwa 100 Stunden wache Zeit in der Woche. So, zweite Frage. Wie viele Stunden dieser wachen Zeit habt ihr in der vergangenen Woche, oder ihr könnt auch gerne so eine Durchschnittsrechnung machen, sozusagen verbringt ihr so im Schnitt in Gemeinde? Also im Gottesdienst, vielleicht in dem Hauskreis, in Mitarbeitergruppen, in irgendwelchen Vorbereitungstreffen, also Dinge, die so direkt mit Gemeinde zu tun haben und wo ihr deswegen euch mit Leuten trefft oder hierher kommt. So, überschlagt das auch mal. Wie viele Stunden schätzt ihr, sind das so pro Woche? Ich frag mal ab. Also wer würde sagen, dass er schätzt, naja, so bis 5 Stunden sind das in der Woche, die ich so rings um Gemeinde verbringe. Einfach mal, wenn er wollt, die Hand heben. Wer würde sagen, so 5 Stunden? Okay, also natürlich auch 1 Stunde und 2 Stunden und so. Also 5 Stunden. Okay. Wer würde sagen, nee, bei mir sind es eher so bis 10 Stunden, die ich im Rahmen von Gemeinde verbringe? Okay. Wer würde sagen, nee, bei mir ist es noch mehr, bis 20 Stunden etwa verbringe ich im Rahmen von Gemeinde? Ja, ich glaube, jetzt wird es schon dünn. Also wer würde sagen, ich bin über 25 in der Woche? Also ich zähle nicht mit. Ja, okay, also da wird es schon sehr dünn. Was ist der Hintergrund meiner Frage? Wir verbringen, die meisten von uns, und nicht nur in unserer Gemeinde hier, sondern auch in anderen Gemeinden, wir verbringen weniger als 10% unserer wachen Zeit in dem, ich sage jetzt mal, Gemeindekontext. Und selbst Mitarbeiter kommen in der Regel nicht mal auf 20%. Also 10-20%, selbst der Kern der Mitarbeiter unserer Wachzeit, sind wir sozusagen nur in Gemeinde. Die anderen 80-90%, die sind 90 Zeit unserer Wachzeit, die verbringen wir mit uns selbst, mit Freunden, mit Partnern, mit Kindern, mit Verwandten, mit Arbeitskollegen, mit Nachbarn, mit Nächsten, mit irgendwelchen Dienstleistern, die wir in Anspruch nehmen, mit Freizeit, mit Arbeit, mit Alltagserledigungen, mit Entspannung, mit Internet, mit sozialen Medien, mit Hobbys, mit Sport, mit irgendwelchen gesellschaftlichen Aktivitäten. Und daraus resultiert meines Erachtens eine Frage. Wenn Jesus sagt, dass wir als seine Nachfolger zum Beispiel Salz der Erde, Licht der Welt sind, dann sind wir das, laut dieser überschlagenen Statistik zu 80-90% unserer Zeit mitten im Alltag. Und nur zu 10-20% hier in der Gemeinde. Und da lohnt sich doch zu fragen, macht es nicht Sinn, diese 80-90% unserer Alltagszeit ganz neu für Gott und für unsere Nachfolge in den Blick zu nehmen? So, jetzt kommen wir zum Johannesevangelium. Das Johannesevangelium beginnt ja nicht so mit der klassischen Geburts- und Weihnachtsgeschichte, sondern es beschreibt den Beginn aller Zeit im Grunde genommen. Ich lese noch mal ein paar Verse, Johannes 1, 1 bis 4 und 14. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und war Gott. Durch ihn, das Wort, ist alles entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch. Wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzige Sohn besitzt, er, der vom Vater kommt. Dieses Wort, was da steht, Logos, und im Deutschen klingt das so ein bisschen harmlos mit Wort, das ist ein Ausdruck, der hat eigentlich ein ganz, ganz großes Bedeutungsspektrum. Also das kann heißen Wort, Rede, Absicht, Sinn, Wertschätzung, aber es kann dann auch schon heißen Vernunft. Es kann heißen sowas wie ein philosophisches oder ein religiöses Prinzip. Es kann sogar Weltvernunft oder Gesamtsinn der Wirklichkeit bezeichnen. Und Johannes überspitzt selbst das sozusagen nochmal, indem er sagt, er, dieser Logos, der Gesamtsinn der Wirklichkeit, er war bei Gott und er war Gott. Und dann kommt dieser Sprung und wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Oder er wurde Fleisch, steht da wörtlich. Nämlich Jesus Christus und lebte unter uns. Niemand hat Gott jemals gesehen, nur der eine und einzige, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat ihn uns vor Augen gemalt. Dass Jesus in die Welt kommt, Fleisch und Blut, anfassbar, sozusagen unter Menschen ist, wie wir lebt, das hat den einen Zweck, hier schön übersetzt in einer Übersetzung, nämlich uns Gott vor Augen zu malen. Uns in vielfacher Weise vor Augen zu malen, zu erklären, zu deuten, zu demonstrieren, wie Gott ist. Und das tut er im Alltag. Und ich bin einfach mal durch die Evangelien durch und ich habe mal alles angestrichen sozusagen, welche Menschen beschrieben werden, denen er dort begegnet. Also wem malt er denn die Dinge vor Augen? Er malt Besessenen, Fischern, Hochzeitsgästen, Dienern, Kranken und Leidenden Gott vor Augen. Er macht Menschenmengen, Aussätzige, Hauptmänner, reiche Frauen und Schwiegermütter mit Gott bekannt. Er offenbart Gott Jüngern, Schriftgelehrten, Gelähmten, Blinden, Zöllnern. Er zeigt Gott Sündern, Sünderinnen, kranken Frauen, Ehebrecherinnen, Kindern und Stummen. Er zeigt Freunden, Juden, Nichtjuden, wer Gott ist. Er demonstriert, wer Gott ist gegenüber Steuereinnehmern, Reichen, armen Witwen, Müttern und Söhnen. Er bringt Gott Menschen nahe, den Hungrigen, den Geldwechslern, den Taubenverkäufern, den Priestern, den Ältesten, den Sadduzäern, den Hohepriestern, den Politikern, den Soldaten, den Verbrechern. All denen bringt er Kunde von Gott, weil er mitten im Alltag Mensch unter Menschen ist. Und dann bin ich mal durchgegangen, wo macht Jesus das denn alles? Was wird denn an Orten genannt? Also wo malt er Gott vor Augen? Also er zeigt und demonstriert, wie Gott ist. Am Jordan, in der Wüste, in seiner Wohnung, am See, am Ufer, in Dutzenden von Häusern, das ist das meistgenannte Häuser, in denen er ist, an Grabhöhlen, an einem Zollhaus, irgendwo unterwegs, auf dem Land, in Städten, in Dörfern. Und es gibt keinen Ort, der für ihn ungeeignet wäre. Er ist in den Synagogen und in den Feldern unterwegs. Er ist an einsamen Orten und den Bergen. Er ist auf Wegen unterwegs und Heilungen passieren an Straßenrändern. Es gibt keinen Ort, der zu heilig und keinen, der nicht heilig genug wäre. Da gibt es den Tempel, die Paläste, die Straßen. An Ortseingängen passieren Dinge, Obergeschosse, in denen er sich trifft, Stadttore, an denen er Menschen begegnet, Bäume, auf denen Menschen sitzen, Brunnen, an denen er Menschen begegnet, Garten, Teich, Gräber, politische Machtzentren, Golgatha. Das fällt uns oft nicht auf, sozusagen in welcher Breite Jesus unterwegs war, was Menschen angeht, was Orte angeht. Ja, er wurde Fleisch mitten im Alltag der Leute. Und dann gab es auch die frommen Plätze, wie die Synagogen zum Beispiel, oder die Tempel. Aber auch bei ihm ist das ein kleiner Teil. Und die breiten Dinge finden statt irgendwo im Alltag mit Menschen. So, jetzt wissen wir, Gott ist unterwegs unter Menschen. Warum hat sich Gott der Vater, warum hat sich der eine und der einzige an seiner Seite, der selbst Gott ist, denn als Mensch aus Fleisch und Blut in diese Welt gegeben und damit auch zu uns? Für mich kommt es an die Grenzen des Denkbaren. Warum hat sich Gott das angetan? Würde ich denken. Ja, oder warum hat Jesus sich das Gott gleich gegeben, in diese Welt zu kommen? Ich habe gedacht, hätten die zwei nicht einfach so eine Art Schöpfungsreset machen können? So alles nochmal auf Null setzen, alles Böse wie so eine Fehlfunktion löschen. Jedes Geschöpf, jede Schuld einfach so, wie wir es heute mit Dateien und Computern und Maschinen machen, so auf Neustart setzen können und alles wäre gut gewesen. Anscheinend war das nicht die Option, die ging. Und ich glaube, dahinter steht ein Grund, sozusagen das innere Motiv und auch das Wozu. Was hat Gott denn vor, indem er Jesus in diese Welt schickt, und was ist sein Herz dahinter? Und dazu ein klassischer Text, der dieses Motiv benennt und auch das Wozu. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dann gibt es eine Geschichte, in der, finde ich, hat Jesus unvergleichlich in einem Gleichnis einer Geschichte vor Augen gemalt, wie diese Liebe Gottes zu seiner Welt aussieht. Ich nehme einen kleinen Vers daraus, als er, in Klammern der verlorene Sohn, noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und die in der Bibelstunde sind, die wissen das jetzt schon. Das, was dort steht, es jammerte ihn. Das bedeutet wörtlich, sein Inneres, seine Eingeweide waren bewegt. Ihm drehte sich das Innere im Leib als der Vater sah, dass dieser Sohn wiederkam. Und das beschreibt die Liebe Gottes, sein Inneres, warum er Jesus Fleisch werden lässt. Und wenn wir auf Jesus schauen, ich zeige euch jetzt nur eine Stelle, bei Jesus ist genau das Gleiche ganz oft erwähnt, wenn er Menschen sieht. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Auch hier ist wieder dieses, es ergriff ihn tiefes Mitgefühl, dieses Wort für sein Inneres drehte sich um. Er war zutiefst bewegt, als er die Not und diese Orientierungslosigkeit, dieses Zerstreutsein der Menschen gesehen hat. Also wenn wir fragen nach Gottes Warum, dann ist es tiefe Liebe und ein tiefes inneres Erbarmen und Bewegtsein vom Schicksal dieser Welt und seiner Geschöpfe und der Menschen und jedes Einzelnen drauf. Aber es gibt auch ein Wozu. Wozu hat Gott das gemacht? Johannes 3 beschreibt, Gott will ewiges Leben schenken. Und ewiges Leben bedeutet ja eine Qualität von Leben, wie sie nur bei Gott ist. Es ist kein Zeitdauerbegriff. Es geht um eine Qualität von Leben, wie es nur bei Gott gibt. Und bei diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn wird deutlich, der Sohn wird ja vom Vater nicht nur geliebt, er wird auch komplett wieder eingesetzt in seine Sohnschaft. Ja, alles, was er bekommt, das Kleid, den Ring, die Schuhe, der Ochse, der gemästet wird und die Freude, das Fest, das dann gefeiert wird. Also Gottes Wozu ist ewiges Leben, Lebensqualität, wie sie nur bei ihm gibt. Und seine Schöpfung, seine Geschöpfe, jeden von uns in die vollkommene Würde als Kind Gottes wieder einzusetzen. So, jetzt gibt's aber uns auch. Und zu uns sagt Jesus, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich nun euch. Jesus betont an ganz vielen Stellen, dass es eine tiefe Identität zwischen ihm und seinen Nachfolgern gibt. Eine Wesens-, eine Schicksals- und hier eine Sendungsidentität. So wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Was heißt das? Der Vater hat Jesus Fleisch und Blut unter Menschen in den Alltag von Menschen hineingeschickt. Das heißt für uns, er schickt uns als Menschen von Fleisch und Blut eben genauso auch in den Alltag, ja, in das Leben, in die Thematiken, in die Freuden, in die Leiden, in das hinein, was Menschen in ihrem Alltagsleben ausmacht. So, wenn wir das neu ernst nehmen, dass Jesus uns sendet, wie er vom Vater gesandt wurde, dann brauchen wir, glaube ich, zuerst neu eine tiefe Liebe, eine Betroffenheit, ein inneres Leidempfinden für Menschen, für ihre Nöte, für ihre Suche, für ihre Begabungen, für ihre Gottesebenbildlichkeit, die immer noch durchschimmert, für ihre Verlorenheit und auch für dieses Gott will sie wieder einsetzen in Würde. Ich glaube, das ist wie bei Gott der Beginn. Wir brauchen eine tiefe, von ihm geschenkte Liebe für die Menschen ringsrum in unserem Alltag. Ja, Gott wird uns nicht überfordern und uns 100 geben zum Lieben, aber er wird uns Einzelne über den Weg führen, die er durch uns lieben möchte. Das Nächste, wenn das stimmt, was ich zu Beginn der Predigt aufgezeigt habe, dieses 10-90 Verhältnis, dann müssen die 10%, die wir hier Zeit miteinander in der Gemeinde verbringen, denke ich, gefüllt sein, dass wir hier Gott begegnen, dass wir auf Gott hören, dass wir ausgerüstet werden für unser Leben im Alltag. Dass wir befähigt werden, in den verschiedenen Alltagen und Herausforderungen, in denen wir sind, zu leben. Es muss eine Zeit sein, denke ich, diese 10%, wo wir wie ein Team, wie Jesus sagt, wie ein Leib, wie ein Körper hier gebildet werden. Mir fiel nur das Bild vom Bienenstock und den Bienen ein. So, wenn eine Gemeinde wie ein Bienenstock ist, wo die Bienen, nachdem sie draußen waren und den Honig gesammelt haben oder die Pollen gesammelt haben, immer wieder sozusagen zurückkommen in das Zentrum, sich dort begegnen, dort austauschen, die verschiedenen Funktionen erfüllen und sich rings um ihre Königin versammeln. Dann ist sozusagen Gemeinde der Ort, wo wir ruhen, wo wir ausgerüstet, wo wir aufgebaut, wo wir getröstet werden, damit wir wieder neu rausgehen können und Fleisch sein können, Gott zeigen können, mitten bei den Menschen. 90% unserer Nachfolger passieren im Alltag. Und ich denke, dass Gott unseren Begabungen und unseren Wesen entsprechend uns Menschen vor Augen führt, die wir durch unser Wort, durch unser Dasein, durch unsere Tat, durch unsere Liebe, denen wir was vor Augen malen können, wie Gott ist oder wie Jesus ist. Und ich denke, wenn Gott Jesus befähigt hat, überall Gott Menschen vor Augen zu malen, und wenn Jesus sagt, Menschen, der Vater mich gesandt hat, dann befähigt Gott uns auch, Menschen Gott vor Augen zu malen. Denn Gott wird uns keine Aufträge geben oder Jesus, die unmöglich, die undurchführbar sind, die uns an den Rand der Verzweiflung oder über unsere Grenzen hinausbringen. Gott hat uns zu Menschen gemacht, damit wir den anderen in Fleisch und Blut, unseren Freunden, unseren Partnern, unseren Kindern, unseren Verwandten, Arbeitskollegen, Vorgesetzten, Nachbarn, Nächsten, Dienstleistern auf unserem Weg, egal wo, Freizeit, Arbeit, Alltag, Entspannung, Internet, soziale Medien, vor Augen malen können, von Gott geleitet, wer Gott ist. Wenn ich es in einem Gebet zusammenfasse, und ich werde es dann gleich beten, aber ich zeige es euch vorher, dann würde ich bitten, Vater, schenk uns neu ein liebendes Herz, voll von tiefem Erbarmen mit den Menschen um uns herum. Das ist die Grundlage, finde ich. Vater, mach uns als Gemeinde neu zu einem Bienenstock von Begegnung und hören auf dich, von Regeneration, Ausrüstung, Befähigung und Teambildung. Vater, hilf uns, dass wir dich Fleisch werden lassen, dich Menschen vor Augen malen, dich demonstrieren mitten im Alltag. So, und das würde ich jetzt gerne noch über uns und über euch als ein Gebet beten, dass Gott das nach seinem Willen tut. So, wer möchte, kann gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du von Liebe bewegt bist und warst, Jesus zu senden. Und dass es nicht so eine neutrale, sachliche Liebe ist, sondern eine, die tief bewegt, die, wie auch immer dein Inneres ist, im Innersten dich motiviert und getrieben hat. Und ich bitte dich, Vater, schenk uns neu ein liebendes Herz, so wie deins und so wie es für uns Menschen möglich ist, voll von einem tiefen Erbarmen und von einem Bewegtsein von den Menschen, die du uns in den Weg stellst. Wir können nicht grenzenlos lieben wie du, aber du weißt, wen du uns auf den Weg stellst, um dich vor Augen zu malen. Vater, ich bitte dich, mach unsere Gemeinde hier und auch die Gemeinden in dieser Stadt neu zu einem Ausrüstungsort, wie so ein Bienenstock, wo deine Kinder zurückkehren und wo sie sich begegnen, wo sie still werden, wo sie hören auf dich, wo du trösten kannst, wo du regenerierst, wo du aber auch ausrüstest, Gaben und Befähigungen freisetzt und wo du Begabte nach deinem Willen zusammenfügst als Teile deines Leibes. Vater, du kennst unseren Alltag und die Situation und die Menschen in unserem Alltag. Du kennst unsere Person, unsere Kapazitäten, unsere Grenzen, aber auch unsere Begabungen und Einmaligkeiten. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir dich Fleisch werden lassen, dich vor Augen malen, dich demonstrieren mitten im Alltag, dort und dann, wo du es möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns genauso Frieden dabei gibst, dass wir spüren durch deinen Geist geleitet, wann etwas dran ist, wann wir Menschen sozusagen vor ihnen malen dürfen und wann wir die Freiheit haben, Menschen in deine Hand zu lassen. Vater, wir loben dich und geben dir die Ehre, dass von dir alles kommt und durch dich alles wird, hier in der Gemeinde und im Alltag. Amen.